Herzlich willkommen zur sechsten Folge von Rennsandale, dem weltweit erfolgreichsten, besten und geliebtesten deutschsprachigen Laufpodcast von mir. Ich bin Axel und freue mich, dass du meinen Weg zum gesunden, verletzungsfreien Läufer begleitest. In dieser Folge blicke ich auf die letzten Wochen zurück. Was habe ich aus den Hinweisen meiner Interviewgäste und dem Kurs gelernt, umgesetzt und was nicht? Welche Hilfsmittel benutze ich, haben sich also bei mir angesammelt und stapeln sich im Wohnzimmer. Und welche davon benutze ich nicht, sondern habe sie nur. Ich mache im Moment ein paar Mobilitätsübungen und natürlich werde ich auch berichten, wie und was ich zurzeit so laufe und wie es mit meinen Verletzungen aussieht. Und ich blicke natürlich nicht nur zurück, sondern auch nach vorn. Was kommt als nächstes, was plane ich für die nächsten Folgen? Zu den Übungen und Hilfsmitteln mache ich Links in die Shownotes, da müsst ihr also nicht mitschreiben und könnt darüber zu beispielhaften Sachen kommen. Okay, los geht's mit der Basis all meinen Wissens, Büchern. Schon mal erwähnt habe ich das Buch Laufbibel von Dr. Marquardt. Daraus benutze ich insbesondere so Stabilitätsübungen, die sind da sehr schön abgebildet, wie man sie richtig ausführt. Und das letzte Buch, was ich gelesen habe, ist zum Thema letztlich Mobilität, das heißt Ready to Run von Kelly Starrett. Da sind Übungen drin, mit denen man seine Mobilität verbessern kann, also seinen Bewegungsumfang und um möglichst körperliche Defizite auszugleichen. Das nächste Buch, was ich lesen werde, heißt Im Land des Laufens und das heißt auf Englisch Running with Kenyans, meine Zeit in Kenia ist auch der Untertitel. Da bin ich mal sehr gespannt, was da drin steht, worin das Geheimnis der kenianischen Läufer liegt. So, nun zum Teil, was mache ich aktuell? Im Alltag versuche ich aktuell sehr viel zu stehen, viel, viel weniger zu sitzen. Da fehlt mir noch der Schreibtisch im Büro, der höhenverstellbar ist, aber der wird wohl in den nächsten Wochen kommen. Und dann werde ich auch da noch mehr stehen, als ich das heute schon tue. Ich versuche im Alltag im Wesentlichen in Minimalschuhen zu gehen, also keine normalen Schuhe mehr anzuziehen. Ich habe da inzwischen Minimalschuhe von Vivo Barefoot. Das ist ja eine recht bekannte Marke. Als letzten Aspekt versuche ich mich bewusster zu ernähren. Also vielleicht etwas mehr Salat, etwas weniger Kohlenhydrate oder die Gemüseportion größer zu machen als die Kartoffelportion. Der wesentliche Teil, was ich aktuell mache, ist Laufen und Mobilität. Und ich fange mal mit Mobilität an. Wie gesagt, es war im Kurs auch schon Thema. Ich habe ja ein Defizit bei der Hüftmobilität und bei der Sprunggelenksmobilität. Die möchte ich natürlich beide verbessern, damit ich zum besseren Läufer werde. Die Idee dahinter ist, dass der Körper versucht, Beweglichkeitsdefizite auszugleichen und dann sich irgendwie anders bewegt, Abrollbewegungen anders macht, für die er aber so eigentlich nicht gedacht ist. Und das führt dann eben zu Verletzungen. Soweit geht eben die Behauptung, insbesondere von Ready to Run. Wenn wir uns falsch bewegen, dann ist das nicht gut für unseren Körper. Wenn ich also laufen gegangen bin, dann mache ich dieses auch von mir schon mal erwähnte Dehnen an der Treppenstufe, die Achillessehne dehnen. Das halte ich eine Minute, also auf dem vorderen Ballen stehe ich an der Treppenstufe und lasse die Hacke nach unten sinken, halte das eine Minute und wechsle dann das Bein. Das ist nicht sehr spektakulär, tut aber ordentlich weh und wem das nicht reicht an Schmerzgrad, der kann natürlich einfach auch 2 Minuten je Seite dehnen. Dann nutze ich den Konsum der Tagesschau, das sind ja 15 Minuten am Tag, dafür weitere Übungen zu machen. Der eine würde es Stretching nennen, weiß ich nicht, wo da der Unterschied zu Mobilität ist oder Mobility, wie man dann neudeutsch sagt. Ich habe ja eine Verletzung am linken Bein gehabt, also am Sprunggelenk, ein Bänderriss. Und das merke ich halt auch, wenn ich diese Mobilitätsübung mache, dass mir eben links deutlich mehr wehtut als rechts. Und ich versuche eben diesen Unterschied jetzt auszugleichen durch gezielte Mobilitätsübungen, die ich allerdings mit beiden Beinen mache. Letztes Mal auch schon erwähnt, ist der Couch Stretch. Der mobilisiert die Hüftstreckung. Ich verlinke den auch in den Shownotes, damit ihr euch das besser vorstellen könnt. Man winkelt einen Unterschenkel an zum Po und rutscht in dieser Stellung Knie nach unten an einer Wand oder an einer Couch nach unten. Je nach Bodenbelag ist das ziemlich unangenehm, weshalb ich auch Hilfsmittel Nummer 1 ein Kissen unterlege, was ich auch zum Balancieren verwende. In dieser Position streckt man die Hüfte erstmal nach vorne und danach richtet man sich gerade auf, sodass im Prinzip der Po im Idealfall die Hacke berührt. Das ist deutlich schmerzhafter, als man sich das so grundsätzlich vorstellt. Ich versuche das eine Minute in der unteren Position und eine Minute aufgerichtet pro Bein zu halten, sodass ich im Prinzip auf 2 Minuten pro Seite mit dem Couch-Stretch komme. Dann, was man auch sehr gut mit der Tagesschau verbinden kann, ist die tiefe Hocke. Das mobilisiert das Sprunggelenk. Dabei muss man darauf achten, dass die Hacke am Boden bleibt. Es ist also nicht so, dass die, wenn viele von uns, wenn wir uns hinhocken und unseren Po quasi auf die Hacken setzen, dann heben die Hacken vom Boden hinten ab. Das ist nicht Ziel der Übung, sondern Ziel der Übung ist, wenn man es dann richtig kann, dass die Hacke am Boden bleibt und man trotzdem sitzt. Das schaffe ich noch nicht. Mir fehlt da noch ein bisschen was. Und im Kurs der Barefoot Academy Natural Running habe ich gelernt, dass man dann sich auch etwas unter die Hacke drunter legen darf. Bei mir ist das relativ wenig, was ich dafür brauche. Also der Unterschied wird weniger. Ich benutze dafür auch dieses Kissen, was ich gerade als Hilfsmittel Nummer 1 schon genannt habe. Dieses Kissen lege ich mir unter die Hacken und versuche dann mit geradem Rücken in die tiefe Hocke zu kommen. Das klappt auch. Diese tiefe Hocke, laut Ready to Run soll man das 10 Minuten am Tag halten. Ich weiß nicht, wie er dann dazu kommt, dass man überhaupt nur 10 Minuten am Tag Übungen macht. Naja, das ist vielleicht eine andere Art von Mathe. Ich versuche das ein paar Minuten so zu halten. Das klappt zunehmend besser. Auch der Couch Stretch, das merke ich jetzt. Ich mache das jetzt so 2 Wochen vielleicht oder 3. Ich merke, dass das viel besser wird, insbesondere wenn man es jeden Tag macht und nicht nur 2-mal die Woche oder 1-mal die Woche. Das ist so ähnlich wie beim Laufen. 1-mal die Woche bringt wahrscheinlich nichts. Daher versuche ich, sehr regelmäßig das zu machen, sehr diszipliniert sozusagen, gleichzeitig aber auch nicht zu viel zu machen. Also jetzt nicht 2 Stunden Mobilität, das würde ich in meinem Alltag nicht unterkriegen und außerdem macht das überhaupt keinen Spaß, mir jedenfalls nicht. Die Tagesschau zu nutzen oder irgendwie Fernsehgucken dabei zu nutzen, statt auf dem Sofa zu sitzen, wären wir wieder beim Thema Sitzen, sich dann ein bisschen zu dehnen und zu stretchen oder die Mobilität zu erhöhen, ist vielleicht eine gute Sache. In der tiefen Hocke dehnt man die Plantarsehne zwar auch ein wenig, das ist im Moment übrigens mein Problempunkt, komme ich aber gleich nochmal drauf, aber man dehnt sie nicht genug und deshalb mache ich eine zusätzliche kleine Übung, auch wieder sehr fernsehfreundlich, das ist das Dehnen der Plantarsehne, dabei stellt man die Zehen auf den Boden und setzt sich dann im Sitzen, also man winkelt die Unterschenkel an und setzt sich im Prinzip auf seine Hacken. Eine ähnliche Übung ist, die Dorsalflexion zu trainieren und dabei sind die Füße quasi mit der Oberseite glatt auf dem Boden. Zu beiden mache ich euch nochmal auch Links in die Shownotes, sodass ihr euch das angucken könnt, wenn es euch jetzt nicht gut vorstellen könnt. Weil ich aktuell ein bisschen Probleme mit meiner Plantarsehne habe und das Gefühl habe, dass mir das in der Hinsicht hilft, mache ich da öfter mal so eine kleine Massage meiner Fußsohle mit einer Salbe, die ich eigentlich hauptsächlich benutze, weil sie sind, wahrscheinlich könnte ich auch einfach Fett nehmen. Ich habe sie jetzt aber gekauft, diese Küttersalbe. Ich massiere die da ein und dann wird das besser. Im Kurs haben wir ja auch die Toga-Übungen gelernt und gemacht. Auch die muss man natürlich üben, kann man auch einfach so mal üben, wenn man zum Beispiel einen Podcast aufnimmt, aber ich übe es ab und zu auch mal beim Fernsehen gucken, das geht ja auch ganz gut, man steht da ja. Vor den Fernseher versuche ich mich möglichst nicht mehr auf die Couch zu setzen, sondern auf die Couch richtig hinzulümmeln, sodass die Hüfte gestreckt ist und nicht gebeugt. Ob das was bringt, weiß ich nicht, mein Fernsehkonsum ist jetzt auch nicht so groß, als dass das irgendwie 8 Stunden am Tag wären. Ja, das wäre so mein Bereich Mobilität. Dann würde ich euch einfach noch mal ein bisschen was zum Laufen erzählen, was ich da so aktuell alles Tolles mache. Es geht los mit dem Aufwärmen. Ich habe mir ein Springseil gekauft, ein vernünftiges, und versuche vor dem Laufen ein bisschen Seil zu springen. Das hat zwei Hintergründe. Erstens, weil ich im Seilspringen nicht gut bin und da einfach besser werden will. Zum Zweiten ist Seilspringen offensichtlich eine gute Ganzkörperübung, wie ich so inzwischen herausgefunden habe oder festgestellt habe, gelesen habe, gesehen habe. Das erhöht also vielleicht auch die Lauftechnik oder verbessert sie. Und ich will ja möglichst das deutsche Sportabzeichen machen. Und da habe ich als einzige Übung einer Kategorie für mich herausgefunden, dass ich es vielleicht schaffen könnte, 40 Schritte im Laufschritt mit Seilspringen ohne Zwischenschritte zu machen. Ist ein Fernziel, wenn ich es nicht erreiche, ist das auch nicht schlimm. Also deshalb Seilspringen. Im Moment etwas weniger Seilspringen, weil ich den Eindruck habe, dass das für die Plantarsehne nicht unbedingt förderlich ist. Wenn ich dann loslaufe, dann laufe ich ganz bewusst langsam los. Ich mache auch den langen Lauf am Wochenende, wie wahrscheinlich viele von euch, der lange Lauf am Samstag oder Sonntag, weil man ansonsten gar nicht die Zeit hat, 1 Stunde bis 1,5 Stunden, 2 Stunden oder wie viel auch immer laufen geht, laufen zu gehen. Diesen Lauf mache ich bewusst sehr langsam. Das ist, finde ich, extrem schwer. Nach der Laufcampus-Methode, die ich oftmals benutze für meine Trainingspläne oder die Trainingspläne, die ich benutze, stammen von Laufcampus. Da ist das ein Bereich, der heißt LDL. Und dieser LDL-Bereich sind 71 bis 75% meiner maximalen Herzfrequenz. Dazu muss man die bestimmt haben. Das habe ich natürlich gemacht. Bei mir relativ hoch mit etwa 196. Deshalb laufe ich dann in diesem Bereich, den habe ich mir auf meiner Laufuhr eingestellt, der ist blau. Das heißt, wenn ich 71 bis 75% laufe, dann habe ich da eine blaue Farbe. Ich muss also nicht immer genau auf den Wert gucken oder zeigt mir den auch nicht prozentual an, sondern ich sehe dann einfach an der Farbe, ich laufe im richtigen Bereich, laufe zu schnell oder ich laufe zu langsam. Meistens laufe ich dann, wenn ich sehe, zu schnell, zu lang, zu schnell, so. Also nicht zu schnell in dem Sinne, sondern ich laufe mit zu viel Anstrengung. Ich muss dann also mich weniger anstrengen und das heißt im Normalfall langsamer laufen. Ja, ich habe es gerade angesprochen, einen Trainingsplan. Ich bin jetzt diese Woche wieder eingestiegen, einen Trainingsplan zu benutzen. Habe ich am Anfang nicht gemacht, weil ich ja erstmal von meiner Verletzung mich überhaupt wieder ans Laufen gewöhnen wollte und da macht ein Laufplan meiner Meinung nach relativ wenig Sinn. Der Laufplan geht über 12 Wochen, ist ein 10 Kilometer Trainingsplan. Ich habe ihn einfach nur als Beispiel genommen, weil ich für mich festgestellt habe, wenn ich keinen Trainingsplan benutze, dann laufe ich einfach viel weniger. Ich laufe weniger diszipliniert und ich laufe einfach so irgendwie vor mich hin. Also etwas ungerichtet. Ich tendiere dazu, einfach irgendwie normal langsame Läufe zu machen. In dem Bereich von 70 bis 80% Herzfrequenz und wenn man immer dasselbe trainiert, wird man nicht besser. Das wisst ihr wahrscheinlich auch schon. Okay, der Trainingsplan macht Intervalle als HIIT, HIIT, High Intensive Training. Das heißt, es macht sehr schnelle, kurze Läufe. Das waren 200 Meter im 1 Kilometer Renntempo. Vorgegeben waren 3 Minuten 45 als Pace, also relativ schnell. Ich hoffe, dass ich dadurch besser werde. In dem Sinne jetzt allerdings mal wieder, was nicht ganz mein Ziel ist im Moment, aber schneller zu werden und beim schneller werden eben auch die Lauftechnik ein bisschen zu verbessern. Wir werden sehen, ob es klappt. Beim Warmlaufen oder auch beim Auslaufen baue ich, wenn ich dran denke und noch Bock darauf habe, ein bisschen Lauf-ABC ein. Also zum Beispiel dieses Seitwärtslaufen, das starke Anfersen oder den Kniehub, den übertriebenen. Einfach mal für 30 Sekunden die Knie richtig hochheben vor einem selber. Das ist natürlich ein bisschen kontraproduktiv, wenn man jetzt auf die Herzfrequenz schaut, weil dann natürlich die Herzfrequenz steigt. Aber es geht ja nicht darum, dass ich perfekter Herzfrequenz laufe. Und wenn ich 30 Sekunden meine Herzfrequenz überschreite, ist das auch überhaupt kein Drama. Ja, sowas baue ich ein an Stellen, wo es eben passt. Oder auch mal ein bisschen rückwärts laufen, ein bisschen seitwärts laufen. Wie gesagt, solche Sachen. Was ich auch recht konsequent einbaue, ist das Barfußlaufen. Und entgegen meiner ursprünglichen Erwartung funktioniert das wirklich super. Was am wenigsten super funktioniert, ist das Umziehen. Das heißt, ich laufe ja erstmal los, laufe mich ein bisschen warm. Ich laufe also nicht zu Hause direkt mit ohne Schuhe los, sondern ich muss die Schuhe und die Socken ausziehen. Ja, warum benutze ich eigentlich keine Sandalen? Ich habe für mich festgestellt, dass die Sandalen, die ich habe, mir aktuell irgendwie nicht ideal erscheinen. Ich habe auch den Eindruck, ich mache da irgendwas falsch. Und das werde ich in einer der nächsten Folgen auch nochmal ein bisschen hinterfragen und klären. Das heißt, ich benutze im Moment Schuhe, entweder Minimalschuhe oder auch gedämpfte Schuhe ohne Sprengung, in dem Fall Altras von der Firma Altra. Ich muss also Socken und Schuhe ausziehen und das natürlich an einer Stelle, wo üblicherweise keine Parkbank ist. Das ist immer so ein bisschen Balanceakt. Ich suche mir meistens einen Baum, wo ich mich wenigstens ein bisschen abstützen kann. Und dann geht es weiter mit Schuhen in der Hand. Das ist nicht ganz ideal. Ich habe den Eindruck, dass der Armschwung, warum auch immer, viel schlechter ist, wenn man die Schuhe in der Hand hat. Auch wenn die Schuhe wirklich, wirklich leicht sind. Und meine Socken sind auch nicht aus Blei. Dann habe ich den Eindruck gehabt, die ersten Male, wo ich das gemacht habe, bin ich sehr verkrampft gelaufen. Also man hat doch immer irgendwie den Druck, den inneren Druck, nicht auf spitze Steine oder gar in Scherben oder Nägel oder was auch immer vielleicht da rumliegen mag, zu treten. Meine ersten Läufe waren mit Salz noch teilweise auf dem Radweg. Da gibt es auch Videos bei Facebook, die ihr finden könnt. Da findet ihr mich unter Renn doch Sandale. Das heißt, ich habe den Eindruck, erst die letzten Läufe waren ein bisschen entspannter, dass ich mich ein bisschen entspannen konnte dabei und auch lockerer die Sache angehen konnte, weil ich jetzt wusste, was auf mich zukam. Ich habe mich da noch nie verletzt. Ich habe natürlich auch schon mal auf einen spitzen Stein getreten und es tat ein bisschen weh, wenn der irgendwie zwischen die Zehen kommt oder unter dem Fußgewölbe irgendwie ein bisschen piekst. Aber dass ich jetzt eine wirkliche Verletzung oder gar Bluten und Krankenwagen und Rettungshubschrauber oder irgendwas in der Art brauchte, überhaupt nicht. Ich laufe aktuell auch nicht wirklich weit. Also ich achte darauf, dass der Asphalt glatt ist. Das bedeutet, dass ich ein Stück laufen muss, weil bei mir vor der Haustür der Asphalt extrem rau ist. Das ist einfach aktuell noch nichts für meine Fußsohle. Und wird wahrscheinlich auch noch mehrere Wochen, Monate dauern, bis ich da barfuß laufen kann. Aber ich habe Strecken gefunden, wo ich laufen kann, wo der Asphalt okay ist. Und da laufe ich dann eben so. Das heißt, das mache ich meistens nah beim Auslaufen. Das heißt, wenn ich kurz vor zu Hause bin, da suche ich mir dann so einen Asphalt, der okay ist, damit, wenn ich mal irgendwo reintrete, ich nicht noch weitere 10 Kilometer vor mir habe, um wieder nach Hause zu kommen. Erstaunlicherweise, und auch das habe ich bei Facebook gepostet, habe ich jetzt am Samstag, als ich meinen langen Lauf gemacht habe, ich habe es euch gerade erzählt, bewusst sehr langsam als LDL-Training mit 71 bis 75% Herzfrequenz, habe ich ziemlich am Ende die Schuhe ausgezogen und bin so knapp 2 Kilometer auf dem Fahrradweg barfuß gelaufen. Dabei habe ich festgestellt, dass meine Lauffrequenz, also meine Schrittfrequenz, sich automatisch erhöht hat. Hatte also Probleme bei diesem sehr langsamen Lauf mit einer Schrittfrequenz zu laufen, die gewünscht ist. Das heißt, gewünscht laut Kurs sind ja etwa 175 Schritte pro Minute, wenn man so grob irgendwas um 10 Stundenkilometer läuft. Und wenn man schneller als 12 bis 15 Stundenkilometer läuft, kann man das auf 180 Schritte erhöhen. Bei diesen langsamen Läufen fällt es mir sehr schwer, auch wenn ich darauf achte, auch in gedämpften Schuhen auf dem Vorfuß möglichst oder Richtung Vorfuß, Mittelfuß zu landen und nicht über die Hacke zu laufen. Ich weiß nicht, ob mir das gelingt. Ich habe es jetzt nicht gefilmt. Es fällt mir auf jeden Fall schwer, so diese Schrittfrequenz zu machen. Das heißt, meine Schrittfrequenz lag eher im Bereich von 165, was zu wenig ist, als dass man seine wunderbaren Energiespeicher, Achillessehne und Fußgewölbe richtig nutzen kann. Dann habe ich die Schuhe ausgezogen und bin auch wieder bewusst langsam gelaufen und die Schrittfrequenz ist automatisch auf 175 gestiegen, ohne dass ich das bewusst steuere. Das kann ich auch persönlich, dazu bin ich viel zu schlecht. Ich kann es jedenfalls nicht bewusst steuern, meine Schrittfrequenz anzupassen. Ein weiterer Effekt, der passiert ist, ist, dass mein Puls gesunken ist. Das heißt, ich bin bei einer vergleichbaren Geschwindigkeit, die leicht gestiegen ist mit der Zeit. Das heißt, die Geschwindigkeit ist gestiegen, mein Puls ist gesunken und das sagt mir persönlich, mit der gleichen Anstrengung konnte ich schneller laufen. Ja, oder ich bin sogar schneller gelaufen mit weniger Anstrengung. Und das finde ich jetzt wirklich sehr interessant. Das will ich auch nochmal etwas besser herauszuarbeiten, ob das wirklich so ist oder ob das Zufall war, dass da jetzt gerade kein Gegenwind war oder irgendwas in der Richtung. Aber das fand ich schon sehr spannend. Ich habe dazu die Auswertung aus der Laufuhr genommen. Die wertet sowas ja aus, wie sowas über die Zeit macht, also einen Graphen, und da kann man das ganz gut sehen. Dann kommt der letzte Akt, jetzt kommt der böse Asphalt wieder, der total rau ist. Man muss die Füße irgendwie reinigen. Bisher war bei uns trockenes Winterwetter im Nordrhein-Westfalen mit relativ am Niederrhein mit wenig Kälte. Also es war zwar Minusgrade, aber die Straßen, da hat die Sonne drauf geschienen. Das heißt, der Radweg, der ist ja asphaltiert, der hatte Plusgrade. Kein Problem, kein Schnee. Das einzige Problem war dann Salz. Jetzt hat das Wetter ein bisschen gewechselt, es ist deutlich wärmer geworden, es hat mal wieder ab und zu geregnet. Füße reinigen ist ein Thema, denn die Füße werden bei nassen Straßen deutlich dreckiger, als wenn sie trocken sind. Man hat bei trockenen nur ein bisschen Steinchen zwischen den Zehen oder irgendwo so ein bisschen Dreck, den man relativ gut so am Unterschenkel einmal abwischen kann. Ich nutze dazu auch immer die Socken, mit der Außenseite der Socken diese Steinchen so ein bisschen wegzuwischen und auch zwischen den Zehen so ein bisschen, dass sich da nichts festsetzt. Denn das ist natürlich unangenehm, wenn man dann hinterher wieder Schuhe anhat und hat dann so einen blöden Stein da zwischen den Zehen. Dann kommt die Balanceübung, die man direkt einbauen kann, wenn man den Fuß sauber hat, die Socken und den Schuh anzuziehen, ohne mit dem Fuß den Boden wieder zu berühren. Das ist also der Einbeinstand, den man dann gleichzeitig gut üben kann. Ja, und dann Schuhe wieder an und dann geht's ab nach Hause. Die Streckenlänge versuche ich im Moment länger werden zu lassen. Oder eigentlich geht es nicht um die Strecke, sondern um die Zeit. Das wisst ihr auch. Ich versuche also, die Zeit auszudehnen. Ich habe jetzt meinen längsten Lauf mit 1 Stunde 13 gehabt. Das waren so grob 11 Kilometer. Ich werde versuchen, das auch noch weiter zu steigern, aber nicht zu stark zu steigern. Wenn ich dann nicht im Trainingsplan bin, dann bin ich eben nicht im Trainingsplan. Denn wenn ich das zu stark steigere, dann bin ich mir ziemlich sicher, hole ich mir irgendeine Verletzung. Und ich habe in den letzten Tagen durchaus mein Bänderriss, Sprunggelenk mal wieder gespürt oder da den Bereich Sprunggelenk, ob das jetzt die Bänder waren oder nicht, das weiß ich nicht so genau, aber ich habe es ein bisschen gespürt und ich will da nichts übertreiben, um irgendwas wieder kaputt zu machen und wochenlang auszufallen. Es gibt natürlich beim Laufen auch immer den Bereich Kraft und da geht es insbesondere um die heißgeliebten und von allen Läufern immer und sehr, sehr, sehr gewissenhaft durchgeführten Stabilitätsübungen oder kurz Stabi. Wie alle von euch mache ich das sehr diszipliniert und wahrscheinlich viel zu viel. Bleiben wir bei der Wahrheit. Wir alle machen das eher zu wenig. Das nimmt ja offensichtlich, und ich hoffe, das in dem Buch dann auch zu lesen, im Land des Laufens, bei uns zu wenig Raum ein und bei den Kenianern nimmt das deutlich mehr Raum ein. Aber gut, die Kenianer, die wollen Weltrekord laufen und ich will einfach nur gesund laufen. Das macht wahrscheinlich auch einen Unterschied. Das heißt, im Moment kümmere ich mich um meine Mobilität. Man könnte natürlich auch Plank oder sowas machen, während man Fernsehen guckt. Allerdings kann man den Fernseher dann nicht mehr sehen, weil ich gucke beim Planken immer auf den Boden. Ist also etwas weniger geeignet für diese Sache. Gut, dann guckt man mal eine Minute woanders hin. So interessant sind die Bilder der Tagesschau ja auch nicht. Ich werde mich bemühen, das besser in mein Training zu integrieren. Das habe ich jetzt im Moment bewusst nicht gemacht, weil ich das bei Minusgraden und Schnee am Rand und so nicht so toll finde, irgendwo einen Unterarmstand zu machen oder gar ein Sit-Up. Jetzt wird das Wetter wärmer, der Frühling kommt, vielleicht kann man es besser ins Training integrieren, vielleicht nicht. Wenn ich es nicht gut integriert kriege, dann werde ich einfach lauffreie Tage dafür nutzen, um dieses Thema zu integrieren und dann speziell zu machen. Das habe ich auch bisher so gemacht, dass ich mir einen Tag, an dem ich nicht gelaufen bin, dann genommen habe, wo ich dann einfach abends mal eine halbe Stunde irgendwie solche Sachen gemacht habe. Aber da läuft es dann eher auf einmal die Woche als auf mehrfach die Woche hinaus. Okay, das war so das, was ich aktuell versuche besser zu machen. Und damit ich es besser mache, brauche ich einfach diverse Hilfsmittel. Ein paar Hilfsmittel habe ich schon genannt. Andere habe ich noch nicht genannt. Aktuell haben wir Fastenzeit und zu dem Thema passt sehr gut. Ich habe mir eine neue Waage gekauft. Keine besonders tolle und insbesondere keine mit Internetanbindung. Ich wollte einfach nicht abhängig davon sein, dass ein Warenhersteller irgendeinen Cloud-Dienst anbietet, wo meine Sachen hochgeladen werden. Und wenn das nicht mehr funktioniert, dann funktioniert die ganze Waage nicht. Und die sind mir auch ehrlich gesagt ein bisschen teuer. Die kosten ja so die ordentlichen so um 100 €. Und nur damit ich das Merken von Gewicht mir spare oder das Eintragen bei Garmin, ich benutze Garmin als Uhr, ist es mir einfach zu teuer gewesen. Ist aber Geschmackssache. Natürlich kann sich jeder so eine WLAN-Körperwaage kaufen. Mein Ziel war natürlich, wie bei allen von euch wahrscheinlich auch, mehr Muskeln, weniger Fett und vielleicht auch weniger Gewicht. Bei weniger Gewicht, was war die Ausgangslage? Als ich mit dem Training angefangen habe, lag ich bei etwa 73 Kilo bei einer Körpergröße von 1,77 Meter. Aktuell ist eben Fastenzeit. Und ich habe mir auferlegt, in der Fastenzeit keinen Alkohol zu trinken und keine Süßigkeiten zu essen, beziehungsweise generell auf Süß zu verzichten. Das heißt, ich süße mir meinen Tee nicht, ich esse keinen Kuchen und so weiter. Wo liege ich jetzt? Also es ist im Moment Halbzeit beim Fasten. Ich liege jetzt bei 70 Kilo und überraschenderweise immer noch bei 1,77 Meter. Also das ist gleich geblieben, Körpergröße. Was ist denn das Ziel? Nun ja, also irgendwas oberhalb von 65 und unterhalb von 70 Kilo ist so mein Ziel. Ob das jetzt 66, 67, 68 oder 69,4 Kilo sind, da bin ich ehrlich gesagt nicht so fixiert. Aber unter 70 wäre schon schön und über 65, denke ich, steht mir auch besser als unter 65. Das war das Hilfsmittel Waage. Das benutze ich und trage das auch bei Garmin ein. Garmin ist schon das nächste Stichwort. Ich habe eine GPS-Uhr und zwar seit fast 2 Jahren. Das ist eine Garmin Forerunner 235. Die mag ich gar nicht unbedingt empfehlen. Ich würde im Moment wahrscheinlich Garmin empfehlen. Das liegt aber daran, dass ich Polar gar nicht kenne. Garmin ist angeblich der führende Hersteller, hat angeblich das beste Portal mit den besten Auswertungen und so weiter. Das kann man einen eigenen Podcast drüber machen, das will ich gar nicht machen. Ich verlinke euch eine Seite, die sehr ausführlich und für meinen Geschmack sehr genau und sehr bemüht GPS-Uhren prüft und testet und so weiter. Also welche GPS-Uhr zum Beispiel das genaueste GPS-Signal hat. Diese Handgelenkspulsmessung, die meine Uhr auch kann und die total scheiße ist, ob die irgendwo funktioniert. Nein, sie wird nirgendwo funktionieren. Also wenn ihr ein Pulsmesser am Handgelenk habt, das, was ihr da bekommt, das sind Schätzwerte. Da könnt ihr auch einfach 10 Sekunden den Puls messen und mal 6 rechnen. Also das ist, naja, im Bereich näherungsweise ist das dein Puls. Aber gut, GPS-Uhren, wie gesagt, eigener Podcast könnte man darüber machen, werde ich aber nicht. GPS-Uhr ist ein Hilfsmittel, weil ich die Kurven auswerte, die da rauskommen. Das heißt, ich gucke mir mein Training tatsächlich an. Bin ich in dem Pulsbereich gelaufen, wo ich wollte? Ich habe es ja schon erklärt. Ich kann da Farben hinterlegen für verschiedene Pulsbereiche. Und wenn ich im blauen Bereich laufen will und am Ende 20% im blauen Bereich und den Rest in anderen Bereichen gelaufen bin, dann habe ich mein Ziel verfehlt und müsste vielleicht einfach ein bisschen disziplinierter laufen. Das sieht man da recht gut und schnell. Was ich auch mache, ist, ich lege da die Trainings rein. Also ich mache kein Training auf der Bahn und renne immer im Kreis, sondern ich laufe auch Intervalltrainings irgendwo durch die Gegend. Und dann möchte ich nicht 200 Meter mir immer merken müssen, wo bin ich losgelaufen, bis wo muss ich jetzt wieder traben, wenn ich da eine Minute traben muss oder sowas. Das hinterlege ich einfach in der Uhr und dann kann ich das Training abspulen, die vibriert dann und piepst und dann weiß ich, wann ich wieder rennen muss und wann ich wieder traben darf. Nächstes Hilfsmittel hat wahrscheinlich auch fast jeder, ist so eine Yogamatte. Ob das jetzt eine Yogamatte ist, also ist einfach so eine leicht gedämpfte Matte, so ein Schaumstoffzeug, auf dem ich ein paar Übungen mache. Wenn ich dann mal Stabi-Übungen mache, ist das insbesondere Plank, Unterarmstand und Sit-Ups. Und die mache ich ungern auf Fliesen, weil mir das einfach zu sehr weh tut. Darum lege ich dann diese Matte unter. Ein Balancekissen nenne ich es jetzt mal. Ich weiß nicht, wie der Fachausdruck dafür ist. Ich verlinke es ja in den Shownotes. Das benutze ich für den Couch-Stretch. Mache da Einbeinübungen und auch wenn ich diese Dorsalflexion übe, knie ich mich da drauf, weil mir das Knien auf den Fliesen einfach zu sehr weh tut. Oder auch wenn die Füße dann da drauf liegen auf den Fliesen, das ist unangenehm. Das könnte man natürlich auch auf der Yogamatte machen. Dann habe ich zwei Igelbälle. Einer ist weicher, einer ist härter. Das benutze ich im Moment für Massagen unter dem Fuß insbesondere oder aber auch mal, um da mit dem Oberschenkel, mit der hinteren Oberschenkelseite und den Muskeln dort darüber zu rollen, um da so Verhärtungen und Verspannungen zu lösen. Das ist die Hoffnung, dass man da auch Gewebe lösen kann, die verkleben und so weiter. Ja, dann nächstes Hilfsmittel sind Faszienrollen. Haben wahrscheinlich auch viele von euch. Bekanntestes Faszienrolle ist die, oder ja, wie heißen die? Foam Roller heißt der englische Begriff. Ist die Black Roll. Ich habe eine Black Roll Orange, wobei ich nicht weiß, ob das wichtig ist, dass die Orange ist. Das sind Härtegrade, verschiedene Härtegrade gibt es da. Die sollte schon relativ hart sein, ansonsten bringt das Ganze nichts. Also immer, wenn man in seiner Komfortzone bleibt, ich kann natürlich auch mich auf auf ein Kissen rollen, aber das hat natürlich dann keinen Effekt mehr. Black Roll Orange benutze ich im Moment täglich, immer wenn ich da beim Fernseh gucken und so, da rolle ich meine Waden und meine Oberschenkelrückseite und mein Popoche und auch ab und zu mal meinen Rücken, so dass ich da irgendwelche Verspannungen lösen kann. Ich habe das Gefühl, das funktioniert ziemlich gut. Habe da auch letztens bei Arte eine Doku über Faszien gelesen und die bestärkt das, was ich da für mich empfunden habe, mit sehr spannende Dokumentation, wenn ihr da mal nachsucht. Leider im Moment nicht mehr in der Mediathek zu sehen, aber vielleicht findet man es bei YouTube. Das Wichtigste beim Faszienrollen ist, dass man es langsam macht. Das kam auch nochmal in der Doku raus. Also man muss das sehr langsam machen. Absolutes Zeitlupentempo. Wer da im Prinzip drüber rollt, relativ schnell, der kann es eigentlich auch lassen. Man muss sehr langsam rollen, man muss den Punkt finden, wo es besonders weh tut und den muss man natürlich besonders rollen. Ist also ein bisschen was für Masochisten. Wie macht man das? Wenn man jetzt den Punkt gefunden hat, wo es weh tut, dann passiert üblicherweise, dass der Muskel sich anspannt, weil es ja weh tut. Besser ist es aber, wenn der Muskel entspannt ist. Und da gab es dann in Ready to Run folgenden Hinweis: Man spannt also den Muskel an, während man einatmet. Und dann atmet man aus und bewusst entspannt man dann diesen Muskel und lässt diese Rolle mit dem Gewicht, was man darauf ausübt, eben einsinken. Ja, und wenn man mag, kann man dann noch so ganz bisschen Bewegungen hin und her oder seitlich machen, je nachdem, welchen Muskel man da bearbeitet. Ich habe noch einen Black Roll Mini, habe ich noch nicht viel benutzt, ist eher, gehört zu den Geräten, die ich eher nur besitze und weniger benutze. Laut Ready to Run, also laut dem Autor Kelly Starrett, ist eine super Alternative für eine Black Roll ein PE-Rohr. Das müsst ihr selber wissen, ob ihr lieber in den Baumarkt fahrt und euch so ein PE-Rohr kauft. Es ist natürlich deutlich härter als eine Faszienrolle und ehrlich gesagt bin ich auch bei solchen sehr günstigen Möglichkeiten immer etwas skeptisch, ob diese Geräte so gemacht sind, dass man da mit seiner nackten Haut drauf soll oder ob da vielleicht das ein oder andere Weichmacherchen dann in meinen Körper wandert. Aber das müsst ihr selber wissen. So teuer finde ich persönlich sind die Faszienrollen nicht, als dass man da jetzt auf ein PE-Rohr ausweichen müsste, zumal ja wahrscheinlich auch niemand von euch PE-Rohr irgendwie rumliegen hat. Letztes Hilfsmittel, was ich benutze, allerdings sehr wenig benutze, sind Terrabänder. Das sind so breite Gummibänder, die 1, 2 Meter lang sind. Ich habe die in zwei Formen, einmal als kurze Schlaufe, also so wie so ein Ring geformt. Die benutze ich fürs Toga, weil man da ja die großen Zehen mit so einem Gummi aneinander machen soll. Und da habe ich einfach welche und die benutze ich fürs Toga, die großen Zehen nach innen gezogen werden, weil die ja durch normales Schuhwerk üblicherweise nach außen gedrückt werden und dann so ein bisschen ihre Stabilitätsfunktion verlieren, was dann wiederum zu Pronation oder Überpronation führen soll. Gut. Also dafür benutze ich sie, ansonsten benutze ich sie eigentlich im Moment nicht. Es gibt bei Ready to Run ein Voodoo-Flossband-Kompression, die bei akuten Schmerzen helfen soll. Das werde ich jetzt mal in den nächsten Tagen ausprobieren, ob das für meine Fußsohle funktioniert. Vielleicht ist das ja das Wundermittel. Okay, Nächstes Thema, was ich mir vorgenommen habe, ist die Frage, wie steht es jetzt mit Verletzungen? Denn das ist ja das eigentliche Ziel, was ich mir für diesen Podcast oder generell natürlich nicht nur für den Podcast, sondern eigentlich für mein Leben, für mein Jahr 2018 vorgenommen habe, der gesündere, verletzungsfreie Läufer zu werden. Da blicke ich so ein bisschen zurück auf das letzte Interview mit dem Michael Arendt und der Michael hat gesagt, naja, also erstens, irgendwas ist immer und er hat auch permanent, insbesondere wegen seiner hohen Laufleistung, die er in den Sand stampft oder wahrscheinlich eher in den Fels, weil er wohnt ja in Füssen. Er hat immer irgendwas. Gut, ich laufe ja jetzt deutlich unter 170 Kilometer die Woche. Dann hat er gesagt, in den ersten 2 Jahren verletzt man sich immer mal. Auch das ist komplett normal. Jeder Läufer durchlebt das. In den ersten 2 Jahren treten recht viele Überbelastungsverletzungen einfach auf. Und er hat gesagt, das hat auch der Emanuel bei dem Interview in der Folge 3 gesagt, es ist natürlich so, auch er verletzt sich, aber er weiß eben besser damit umzugehen und weiß, wie er gegen diese Verletzung oder diesen Schmerz vorgehen muss. Welche Übungen jetzt vielleicht sinnvoll sind, wo das herkommt, welche Muskulatur vielleicht sch zu schwach ist für das, was er da tut. Im Prinzip der Block, ich muss wissen, was ich da dagegen machen kann. Und dann ist es auch schon gar nicht mehr so dramatisch. Und natürlich ein Punkt, ich muss es ernst nehmen. Dieses Ernstnehmen führt schon so ein bisschen dazu, dass meine Frau glaubt, dass Laufen extrem ungesund ist, weil ich permanent sage, oh, heute tut mir das weh, morgen tut mir das weh. Aber ich versuche eben auf meinen Körper mehr zu hören, als ich das früher gemacht habe und diese kleinen Wehwehchen etwas ernster zu nehmen, etwas besser zu beobachten. Also ich habe von mir nicht den Eindruck, dass ich den ganzen Tag rumjammer und rumheule, das ist ja meine Fußsohle. Aber ich versuche schon darauf zu achten, okay, das mit der Fußsohle ist immer noch nicht weg. Was kann ich verändern, um es besser zu machen? Wahrscheinlich liegt die Ursache gar nicht in meiner Fußsohle, sondern irgendwo anders. Wir werden es sehen. Aber es ist auch was weg, nämlich Knie. Ich hatte ein bisschen Knie links. Und wenn ich das Knie angewinkelt habe, stark angewinkelt habe, dann tat mir das auch immer ein bisschen weh. Ich habe das auf meinen Fahrradunfall zurückgeführt, wo ich ja auch auf dem Knie gelandet bin. Aber seitdem ich den Couch-Stretch mache, wo ich das Knie ja durchaus stark anwinkel und dann mit Druck und so weiter, habe ich den Eindruck, das ist weg. Also ich kann es anwinkeln und es tut nicht mehr weh. Und ich kann es viel weiter anwinkeln, als ich es bei dem Kurs beim Emanuel konnte. Also Knie, Haken dran, ist aktuell weg. Plantarsehne, ihr habt es jetzt gerade schon 20.000 Mal von mir gehört. Es ist noch da. Das heißt, rechte Fußsohle, immer noch so ein bisschen. Es tut nicht richtig weh, aber es tut auch nicht wirklich nicht weh. Ich habe den Eindruck, dass ich etwas weniger Seil springen werde. Also Seilspringen hatte ich den Eindruck, ist nicht unbedingt förderlich. Wohingegen ich beim Barfußlaufen festgestellt habe, wenn ich die Schuhe ausziehe und dann loslaufe, das tut mir überhaupt nicht weh. Es kann natürlich sein, das liegt daran, weil ich auf Asphalt laufe und dann als erstes mal den Asphalt spüre. Das Spüren ist natürlich auch vielleicht so ein ganz klein bisschen schmerzhaft, will ich nicht sagen, aber unangenehm gewöhnungsbedürftig, lenkt mich vielleicht von dem Plantar-Ding ab, während wenn ich mit gedämpften Schuhen laufe, das einfach vielleicht mehr spüre oder mein Körper spielt mir da irgendwelche Streiche und meine Wahrnehmung, wie auch immer. Ich benutze im Alltag im Moment ja recht viel Minimalschuhe und ich habe so ein bisschen den Eindruck, das ist irgendwie nicht förderlich. Also ich probiere da so ein bisschen durch, jetzt vielleicht auch mal wieder normale Schuhe zu verwenden, was natürlich kontraproduktiv ist für die Stellung meines großen Zehs und generell. Ich laufe zu Hause barfuß rum, da habe ich immer noch den Eindruck, dass das auch in dieser Hinsicht überhaupt kein Nachteil ist. Also richtig barfuß scheint mir kein Nachteil zu sein. Minimalschuhe bin ich im Moment ein bisschen skeptisch. Ich beobachte das einfach weiter. Und werde im größten Notfall das herzliche Angebot meines Orthopäden wahrnehmen. Er hat gesagt, Stoßwelle dreimal, dann ist es weg. Gut, das sagt er natürlich, damit ich es machen lasse. Wenn er sagen würde, das musst du jetzt die nächsten 20 Jahre machen und musst du immer selber bezahlen, würde ich natürlich da sofort Abstand von nehmen. Aber gut, es sei ihm gegönnt. Also im Notfall werde ich mal den Orthopäden aufsuchen. Ja. Das wäre es eigentlich zu meinen Verletzungen. Da bin ich schon durch. Also mehr habe ich nicht. Ich habe keinen Rücken, ich habe keine Hüfte, ich habe ansonsten nichts. Ich versuche beim Laufen etwas gerader zu laufen, weniger nach vorne gelehnt. Ja, mal schauen, ob mir das alles so hinkommt. Gelingt, was ich mir vorgenommen habe für die nächsten Wochen. Ich werde darüber berichten. Gut, da wären wir schon beim Thema nächste Wochen. Was kommt also als nächstes? Ich habe in der Pipeline Interviews mit Sandalenherstellern, und zwar einmal mit Voy Contigo, die die Schallas herstellen, ein deutscher Hersteller. Ich habe ja Schallas, und da überlege ich eben ein Interview zu machen, um mal meine Fragen zum Thema Schallas so richtig zu adressieren. Und diese Fragen habe nicht nur ich, sondern auch andere Leute. Der bekannteste Hersteller von Sandalen ist Lunar Sandals, also die berühmten Lunas mit einer irren Modellauswahl. Welche kann man davon laufen? Welche sollte man laufen? Was läuft man damit, mit oder ohne Profil und so weiter? Eigentlich braucht man ganz viele, ist klar, wie bei allen Herstellern. Eigentlich braucht man natürlich nicht ein paar Laufschuhe, sondern mindestens fünf Paar Laufschuhe oder 10 oder 20. Man kann nie genug davon haben. Sie müssen ja auch noch am besten optisch zu den ganzen Laufklamotten passen. Nun ja, also so ähnlich ist es bei Lunar Sandals. Also es gibt eine irre Anzahl von Modellen. Ich überlege eventuell auf Lunar Sandals zumindest diese mal auszuprobieren, ob die mir besser gefallen als die Schallas. Denn dieses Ausziehen von Schuhen und dann Barfußlaufen erscheint mir doch ein bisschen mühsam. Mal sehen. Das ist in der Pipe. Dann in der Pipe ist so ein bisschen, da bin ich noch nicht so richtig weitergekommen, ein Interview mit einem Laufcampus-Trainer. Wir werden sehen, ob das klappt. Und bei mir als nächstes steht an für Ende des Monats, wir haben jetzt den März, der Fanlob. Ich bin sehr fröhlich und glücklich, dass ich inzwischen 10 Kilometer laufen kann. Und da ich sehr, sehr wahrscheinlich keine Personal Bestzeit laufen werde mit der Vorbereitung von 2 Wochen, werde ich den Lauf einfach genießen. Ich bin gemeldet für die Gruppe 45 bis 55 Minuten. Der Ursprungsplan war unter 45 Minuten. Den hake ich einfach mal für dieses Jahr ab. Man muss ja auch Pläne für 2019 überlassen und werde eher 55 Minuten anpeilen. Das sollte klappen. Und wenn nicht, dann klappt es eben nicht. Dann genieße ich den Lauf noch mehr, klatsche noch mehr Kinderhände ab und trinke vielleicht auch ab und zu am Rand mal einen Weißwein. Nee, geht nicht. Ich muss nur nach Hause fahren. Ja, also das steht bei mir an und das war es eigentlich auch schon. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen und du likest und teilst sie bei Facebook, damit auch dein Netzwerk von diesem Podcast erfährt. Sehr freuen würde ich mich, wenn mehr Leute Bewertungen bei iTunes, podcast.de oder anderen Podcast-Portalen hinterlassen würden. Gerne auch verbunden mit einem Kommentar auf Facebook oder auf dem Blog. Auf Facebook heißt meine Seite Renn doch Sandale. Mich interessiert generell deine Meinung, was du anders oder besser machen kannst. Du kannst mir auch gerne einfach eine E-Mail schreiben, wenn du es nicht öffentlich machen willst. Meine E-Mail-Adresse ist rennsandale, ein Wort, @gmail.com. Lauft sauber, bis bald.